Dieser Podcast wird euch präsentiert von zwei richtig gutlaunigen Eagles-Fans. Warum wir so gute Laune haben, das erzählen wir euch gleich. Damit herzlich willkommen zum Brotherly Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich schauen wir auf das vergangene Wochenende und das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die New Orleans Saints. Während des Spiels war ich nicht so gut launig, mittlerweile bin ich's und ich verrate euch gleich auch warum. Ich will aber heute mal anders aufmachen als sonst, nämlich mit einem echten Banger. Ihr sollt eine Nachricht hören, die ich heute Morgen gelesen habe und da habe ich echt laut gelacht. Achtung, Drumroll, Jalen Hurts hat mehr Tackles gemacht diese Saison als Edge-Rusher Bryce Huff, ein Mann, der 51 Millionen Dollar bekommen hat in dieser Offseason. So, damit lasse ich euch erstmal allein. Ich glaube, Tim hat eine Meinung dazu, aber Tim, wie zu Beginn eines jeden Brotherly Talk Podcasts die Frage an dich, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan? Du merkst schon, mir geht's richtig gut.
Ja, ich merke das schon und da wirst du gleich sicherlich auch was zu sagen. Das war nicht so, als wir während dem Spiel geschrieben haben, aber dazu später mehr. Als mich Flo letzte Woche gefragt hat, wie es mir geht, sagte ich ja sehr ehrlich und direkt, wie ich bin, enttäuscht. Ich bleibe bei dem aber nicht das enttäuscht, sondern ich bin erleichtert. Wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen. Es ist ein absolut richtungsweisendes Spiel, von daher bin ich eher erleichtert, freudig erleichtert, aber erstmal erleichtert und schauen wir mal, was da so alles sich rausfolgern lässt. Und ja, diese Statistik, die du gerade gesagt hast, die ist mir tatsächlich auch reingespült worden. Und ja, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist zu sagen, 51 Millionen ist ziemlich viel Geld für einen Tackle. Jalen Hurts kriegt noch ein bisschen mehr, von daher kann man es ja vielleicht auch erwarten, dass er neben den Bälle schmeißen dann auch noch ein paar Tackle macht.
Vielleicht spielt er auch auf der defensiven Seite ab kommendem Wochenende. Ruf mal Vic Fangio an, vielleicht hat er eine Idee dazu. Du, ich will noch ein E dazu liefern an dieser Stelle. Du sagst erleichtert, ich bin euphorisch nach diesem Spiel, denn ich habe mir jetzt das Real-Life-Spiel nochmal angeguckt, also All-In sozusagen, habe mir meine Notizen gemacht und das, was du angesprochen hast, war natürlich vollkommen richtig. Am Spieltag selbst habe ich die Red Zone geguckt, wie so oft. Also ich weiß nicht, wie ihr es da draußen macht, wahrscheinlich auch mit mehreren Devices gleichzeitig, ein Live-Spiel und die Red Zone und weiß nicht was man so macht. Ich habe die Red Zone geguckt und alles, was mir reingespült wurde von den Eagles, war echt erschreckend. Und Tim, wir haben ja hin und her geschrieben während des Spiels und du fragtest mich ja noch, drehen die das nochmal? Und ich habe, glaube ich, geantwortet mit drei Worten, nämlich den Worten no freaking way, weil ich das, was ich gesehen habe, einfach so erschreckend fand. Ich habe meine Meinung echt komplett geändert. Ich habe so viel Gutes gesehen in diesem Spiel und das will ich euch und dir gleich unbedingt erzählen.
Ja, und das ist im Endeffekt ja auch genau das, was wir letzte Woche besprochen haben. Sich immer wieder auch nochmal das Spiel danach nochmal anzuschauen, nochmal in Ruhe anzuschauen. Der Kontext, der zwischendurch passiert. Also es ist wirklich schwierig. Ihr da draußen habt sicherlich auch euren Weg gefunden, wie ihr das macht. So wie Flo das macht, ist sicherlich so, wie auch die meisten da die Spiele der Eagles konsumieren. Wenn auch nochmal sozusagen nebenbei so viele andere Spiele laufen. Ich bin, muss ich sagen, mittlerweile von dem Multiscreen weggegangen, auch wenn ich die Redzone sehr, sehr liebe. Ich schaue mir dann mittlerweile nur die Eagles an. Wir haben ja das große Glück und das ist seit Jahren nicht mehr passiert, gefühlt, dass wir schon wieder ein 19 Uhr Spiel der Eagles begutachten dürfen am kommenden Sonntag. Das werde ich mir dann auch exklusiv anschauen, weil da muss ich mittlerweile fairerweise sagen, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr groß genug für Multiscreen und von daher werde ich mich jetzt auch dem widmen. Aber ja, du hast es angesprochen, es war schon... Ja, teilweise war es schon ein bisschen ruckelig, aber genau, dafür sind wir ja da in dem Podcast, das alles nochmal aufzuarbeiten.
Und einen kleinen Ausblick auf dieses Spiel gegen die Bucks liefern wir nach hinten raus. Auf jeden Fall, kleine Werbung in eigener Sache jetzt schon einmal. Es wird unser RTL 19 Uhr Spiel sein, also guckt da gerne rein, wenn ihr mögt. Ich bin dieses Wochenende nicht im Studio, aber die Kollegin Jana wird da sein und wird das wunderbar machen, bin ich mir total sicher. Also schaut euch das Spiel gerne an.
Aber Flo, bevor wir jetzt gleich das Spielrevue passieren lassen gemeinsam, ist dann eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich sicherlich viele Hörerinnen und Hörer des Brotherly Talks da draußen stellen. Wie geht's dir denn heute, nachdem wir gesehen haben, dass du auf der Wiesn warst? Ja, und das wird sicherlich jeden umtreiben, ob der Flo heute auch auf Höhe des Balles ist.
Ich bin absolut auf Ballhöhe. Also jetzt, ich bin nicht so euphorisch, weil ich auf der Wiesn war und das noch spüre. Das wäre komisch. Nein, ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich war gar nicht so Wiesn erfahren. Ich war vorher erst einmal dort, jetzt zum zweiten Mal und habe den Tag als sehr, sehr positiv, sehr abwechslungsreich erlebt. Wir waren auch nicht nur in einem Zelt, sondern sind da eben rumgelaufen, waren an verschiedenen Locations und das war wirklich schön. Und ich habe die erste Mass in meinem Leben getrunken, eine, dabei ist es auch geblieben und das war gut und richtig so. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich gehe nächstes Jahr wieder hin.
Ja, sehr gut. Die Bilder sahen ja auch so aus, als hättest du viel Spaß gehabt. Vom Autoscooter bis zum Karussell bis zur Wiesenmaß, da war ja gefühlt alles dabei. Also von daher sah auf jeden Fall nach einem gelungenen Besuch aus.
Du folgst mir doch nicht etwa bei Social Media, Tim.
Es wurde mir in die Timeline gespült, warum auch immer.
Ja, okay. Gut. Mir wurden viele Bilder von diesem Spiel gegen die New Orleans Saints in die Timeline gespült. Viele schöne Nachrichten, viele nicht so schöne. Lass uns reingehen in dieses Spiel gegen eine Franchise aus New Orleans, die ja echt heiß da reinkam, Tim. Ne? Die kamen mit einem 2-0-Rekord in dieses Matchup nach einem 47-10 gegen die Carolina Panthers in Woche 1. Da kann man jetzt vielleicht sagen, okay, das sind ja auch die Carolina Panthers, aber dann, und das haben wir alle sehr aufmerksam verfolgt, gab es ein 44-19 bei den Dallas Cowboys. Alvin Kamara mit diesem unfassbaren Spiel in der vergangenen Woche, 4 Touchdowns gegen die Cowboys. So, und dieser Alvin Kamara bekommt auch direkt den Ball und wird relativ früh gestoppt. Ich hatte ja schon Angst, wenn die Kamara den Ball geben, der ja viel und gerne diese Outside-Zone-Sachen läuft. Das haben wir in dem Spiel auch öfter mal gesehen. Habe ich echt schon gedacht, oha, das wird echt tough. Nach letzter Woche, wo ja das die Laufverteidigung ja nicht so richtig gut aussah bei den Eagles, aber Nakobe Dean hat da einen Stopp und das fand ich war erstmal ein gutes Zeichen. Diese Defense der Eagles, die hatte bis zu diesem Spiel, das muss man sich echt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 7 Yards pro Play erlaubt. Das ist echt eine Menge Holz, ne?
Ja, und wir hatten es ja genau so kommen sehen. Ihr erinnert euch, wenn ihr unsere Ausgabe der letzten Woche gehört habt, war ja dann auch die Frage, die Flo und ich am Ende diskutiert haben, was ist eigentlich der Schlüssel zum Sieg? Und das war ganz klar, dass sowohl der Pass Rush sich maximal verbessern muss, als auch natürlich die Run-Defense. Ansonsten wärst du genau mit dem, was du gerade gesagt hast, ich meine, immerhin haben sie auch die Dallas Cowboys verprügelt, wärst du hier richtig auf Granit gebissen. Und das hat man schon gesehen. Darauf haben sich die Eagles eingestellt. Sie haben vielleicht auch unseren Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob Vic Fangio ein treuer Brotherly Talk-Hörer ist. Aber genau das, was ja am Ende wirklich offensichtlich war, was sich verbessern musste nach diesem wirklich enttäuschenden Spiel in der vergangenen Woche, das haben wir gesehen. Die Defense war sehr, sehr früh, sehr, sehr heiß. Und vor allen Dingen ein Mann, du hast jetzt schon Nakobe Dean genannt, der in Summe, glaube ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, war auch schon im ersten Drive der Saints sehr präsent. Und das war Jalen Carter, ja. Also der hat schon gleich mal im ersten Drive gezeigt, wo der Bartel den Most holt, wie man so schön sagt, in Hessen.
Hast du eigentlich eine Idee, warum es da so viel Trash-Talk gab? Der hat ja wirklich, also nach jedem gelungenen Play, und er hatte ein paar davon, wir werden da gleich noch vereinzelt drauf eingehen, ne? Aber der hat ja so, also der hat ja so viel getalkt, der hat ja beinahe irgendwie CJ Gardner-Johnson überholt da mit seinem Mund auf jeden Fall.
Ja, nun gut, die Saints sind ja, ich will jetzt den Saints nicht zu nahe treten, wobei fairerweise eigentlich darf man es schon machen. Die Saints sind ja schon bekannt als ein bisschen Dirty Team. Ich meine, spätestens nach dem Bounty Gate, wo ja in Anführungszeichen Kopfgelder ausgesetzt wurden, auch Verletzungen von gegnerischen Spielern. Und sicherlich kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, was in diesem Spiel so vorgefallen ist. Sind die Saints keine Mauerblümchen? Ganz im Gegenteil zu ihrem Namen, den sie tragen als Heilige. Ich glaube, da war schon frühzeitig sehr, sehr viel Feuer drin und von daher muss man sagen, wenn so, ich sag mal, so ein gewisser, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn so ein gewisser Hass im Spiel ist und das offensichtlich ein Jalen Carter braucht, um seine Top-Leistung abzurufen, die ja nun mal in Woche 3, beziehungsweise Woche 2 war es, nicht vorhanden war, ja, dann muss ich sagen, dann gerne wieder, weil das war ein anderer Jalen Carter, als wir ihn letzte Woche gesehen haben.
Absolut präsent und wirklich mit einer starken Leistung. Wir reden da nicht nur über den Druck, den er gemacht hat als Interior Defensive Lineman, sondern der hat ja auch ein, zwei Pässe deflected. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Also der Druck war zumindest da, Brücke geschlagen. Nochmal zu Vic Fangio. Ich glaube, er hat letzte Woche unseren Podcast nicht gehört, denn der hatte viel zu tun nach diesem Spiel. Und dass er seine Hausaufgaben gemacht hat, hat man sicher ganz früh gesehen, denn die Eagles haben es geschafft, Derek Carr mit seiner Offense, mit dieser High-Powered-Offense immer wieder in diesem Drive, der relativ lang war, in so dritte und lang Situationen zu bringen, was sehr ungewöhnlich war in den letzten Wochen bei den New Orleans Saints. Übrigens kamen die Eagles, auch das eine Zahl, die vielleicht ganz spannend war. Es war nämlich nicht alles schlecht vor dieser Woche 3. Auch darüber haben wir letzte Woche mal gesprochen, als fünftbeste Red Zone Defense in diese Partie. Das ist ja immerhin was, und dass die in der Red Zone sehr, sehr gut performen, haben wir hier wieder gesehen. So, also es gab diesen dritten und lang zum zweiten Mal in diesem Drive und der angesprochenen Jalen Carter Deflection gegen Derek Carr. Das führte dann wiederum nur zu einem Field Goal, 3-0 Saints. Ja, und der erste Drive der Eagles sah ja überschaubar aus. Three and out relativ schnell, da war der Punch noch nicht so da und da zog sich etwas in dieser Halbzeit eins, ich nehme es vorweg, Tim, zog sich so durch, was ich echt vermisst habe. Saquon hat den Ball nicht bekommen. Und ich frage mich immer noch, warum.
Ja, das frage ich mich auch. Du hast gesagt, da werden wir oder kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Hab's auch nicht wirklich verstanden. Ich habe mir da mal was zusammengereimt. Das wird sicherlich nicht so sein, aber willst du in der frühen Phase der Saison ihn in Anführungszeichen nicht verheizen? Das ist natürlich ein bisschen eine Bullshit-These, ist mir völlig bewusst. Aber anders kann ich es mir nicht erklären, weil wenn du siehst, was Barkley abreißt, das ist einfach so, so gut, das ist so, so schwer zu verteidigen. Was, wenn nicht das Schonen von Saquon Barkley, soll es bitte sein, was ihn zurückhält, beziehungsweise den Coaching-Staff zurückhält, ihn da mehr laufen zu lassen? Ja. Und wie du sagst, die O-Line war noch nicht ganz warm, das war von der Pass-Protection nix im ersten Drive und dann warst du relativ schnell wieder unten vom Feld.
Was die Defense dann wieder raufgebracht hat. Gleich ein Sack von Jordan Davis. Auch das sah wirklich gut aus. Ja, schön, dass er sich, schön, dass er sich auch zeigt. Also da ist was passiert unter der Woche. Da sind wir uns, glaube ich, als Eagles-Fans alle einig. Und dann haben wir wieder einen dritten und lang. Also wirklich, das ist immer gut, wenn du als Defense es schaffst, einen dritten und lang zu forcieren. Was du nicht willst, ist einen zweiten und eins. Das ist das dankbarste Down im Football wahrscheinlich, weil du ungefähr alles machen kannst. Aber dieser Dritter und Lang, der setzt die Offense dann unter Druck. Und hier entsteht ein Dritter und Lang, weil der Mensch, den Tim letzte Woche vor den Bus geworfen hat, CJ Gardner-Johnson, ein super smartes Play macht. So. Und nicht jeder Eagles-Fan sagt, CJ Gardner-Johnson ist ein smarter Spieler. Ich würde das an dieser Stelle widerlegen. Gardner-Johnson geht nicht auf den Spieler, sondern geht auf den Ball und verhindert damit die Completion. Three and out bei drittem und lang. Richtig, also wirklich gut gespielt. Sehr smart von CJ Gardner-Johnson. Er hat sich nicht wehgetan, als du ihn vor den Bus geworfen hast.
Ja, sehr gut. Und zum Glück musste er in der Situation noch nicht tackeln, weil da hat er die eine oder andere Schwäche, wie wir wissen. Aber nein, das hat er wirklich gut gemacht.
Hat er auch. So. Dann der zweite Drive.
Eine kleine Ergänzung, weil du es auch schon angesprochen hattest jetzt zweimal, ne? Mit diesen, dass die Saints nie in der Situation waren, im zweiten kurz zu gehen oder den ersten schon converted haben. Nur dazu gleich, weil es gerade wunderbar passt, habe ich eine super spannende Statistik gefunden. Und zwar hatten tatsächlich die New Orleans Saints in diesem Spiel 20 First Downs und keins davon haben sie converted. Das ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich in der gesamten letzten Saison bei allen 544 Spielen nur 9-mal vorgekommen, dass ein Team keinen einzigen First Down converted hat. Also das ist mal auf jeden Fall eine Statistik, die kann sich vor allen Dingen Vic Fangio ans Revers heften, weil da die Defense, das war sicherlich einer der Schlüssel, dass du beim ersten Versuch so dominant warst. Das war wirklich, wirklich gut.
Ja, und du musst ja auch, wenn du das nicht schaffst, dann ändert sich ja auch was im Playcalling. Es ändert auch was im Kopf dieser Offense, die eben nicht, um nochmal das Beispiel Saquon Barkley zu bemühen, ne? Der hat in der zweiten Halbzeit, hatte gleich vorne, glaube ich, im ersten Drive, hatte glaube ich, back-to-back-to-back irgendwie den Ball in die Hand gekriegt und hat wieder, ich weiß nicht, wie viele Yards der im Schnitt gemacht hat jetzt in diesem Spiel, ne? Aber der hat wieder diese langen Runs gezeigt, 10 Yards, 11 Yards, 5 First Down und so. Und sowas hast du von Kamara eben nicht gesehen. Das war überraschend und sicherlich ein Signal, dass die Defense von Vic Fangio ganz gut funktioniert. Aber lass uns über die Offense sprechen in diesem zweiten Drive der Eagles. Da gab es relativ schnell diesen Shallow Crosser von Devontae Smith für 23 Yards. Und dann etwas, was ich sehr gerne gesehen habe, und darüber möchte ich auch kurz mit dir diskutieren, Tim, im zweiten Play, nämlich ein Play-Action über Saquon Barkley und dann ein längerer Pass auf Dallas Goedert. Und dieser Name wird heute öfter noch fallen müssen, weil er, naja, sicherlich auch ausschlaggebend dazu beigetragen hat, dass die Eagles am Ende das W mit nach Hause nehmen. 44 Yards auf Goddard, und das sah so nach einem Plan aus, der mir echt gut gefallen hat. Und er hat mir, nachdem ich heute nochmal geguckt habe, hat er mir noch mehr gefallen, weil mir so klar wurde, dass natürlich Dallas Goedert derjenige sein muss, Tim, der den Ausfall von AJ Brown kompensiert, auch vertikal im Übrigen. Der ist so ein Big Body Receiver dann als Tight End, den du eben in solchen Situationen einsetzen kannst, und das hat mir total gut gefallen. Also er für mich ganz klar, ja, die Kompensation für diesen Ausfall von AJ Brown.
Das ist so. Dallas Goedert, das geht ja oft unter, weil er halt eben auch so ein überragender Blocker ist, ist einfach einer der besten Tight Ends der Liga. Also klar ist er jetzt kein Travis Kelce, aber ich finde, dass er schon definitiv ein Top 5 Receiver ist. Er geht, und du hast schon gesagt, oftmals halt auch unter, weil im Normalfall halt AJ Brown spielt, es spielt ein Devontae Smith, dann hast du noch ein gutes Running Game, und dann kriegt er vielleicht auch mal nicht so viele Receptions. Aber du hast jetzt auch in so einem Spiel gesehen, und ich bin 100% deiner Meinung, er musste he had to step in, also er musste jetzt sozusagen die Rolle von AJ Brown übernehmen. Das hat er mit Bravour erfüllt. Wir gehen ja nachher nochmal auf ein paar Statistiken ein, die unglaublich beeindruckend sind. Und dieser Pass oder dieser Spielzug war ein wunderbares Beispiel, und da würde ich auch nochmal Props geben an die O-Line der Eagles, die da wirklich hervorragend geblockt hat. Also das sozusagen ein bisschen schläfrig im ersten Drive, haben sie im zweiten Drive richtig gut gemacht und haben dementsprechend dann auch diesen Pass auf Dallas Goedert ermöglicht.
Also zwei, ich will jetzt nicht sagen Big Plays, aber schon etwas Größeres, was dazu geführt hat, dass die Eagles das Feld runtermarschieren, kommen dann allerdings in eine Situation von einem dritten Versuch und 9 zu gehen zu Beginn des zweiten Viertels, immer noch 3-0 an dieser Stelle, und dann wirft Jalen Hurts diesen Pick, Interception vom Honey Badger, von Tyrann Mathieu, auch der ist irgendwie auch schon ewig in der Liga. Aber er fängt den Ball in der Endzone, geworfen von Jalen Hurts. Und da sehe ich mich eigentlich bestätigt in dem, was ich gerade gesagt habe. Wir reden über Big Body Receiver. Und das war ein Pass, den du in die Endzone wirfst für einen Big Body Receiver wie AJ Brown, der da eben nicht steht, sondern da steht Devontae Smith, der nur alles andere ist als ein Big Body Receiver. Der setzt sich einfach schlichtweg nicht durch, weil Mathieu diesen Schritt nach vorne macht, und da hat Smitty einfach gar nicht die Körperlichkeit, kommt nicht an den Ball. Ja, und dann wirfst du da den Pick und bist bei null. Und das waren übrigens Drives, die wir auch öfter dann mal gesehen haben, die gut aussehen, am Ende aber keine Punkte bringen. Das ist etwas, was sich ganz dringend ändern muss.
Ja, deine Analyse deckt sich wirklich zu 100% mit meiner Analyse. Ich hätte nämlich genau dasselbe gesagt. Also das war ein ganz klarer Pass für einen Big Body Receiver. Und zwei Dinge haben gefehlt. Das eine hast du schon gesagt, das war der Big Body von Smith, der eben keinen Big Body hat, den er entsprechend da reinschmeißen kann, weil da sehe ich jetzt nicht zwingend die Schuld bei Hurts. Klar, eine Teilschuld vielleicht, aber das Play Calling war jetzt auch nicht von Jalen Hurts, sondern schon eher aber auch in Devontae Smith dahingehend. Klar, für seinen schmächtigen Körper kann er nichts, aber wenn ihr euch die Wiederholung anschaut, seht ihr, dass Smith mal ganz kurz abstoppt, und das ist genau der Moment, wo halt Mathieu dann sozusagen seinen Körper reindreht. Ich glaube, wäre er direkt durchgelaufen, auch mit einem schmächtigen Körper, wäre er zuerst am Ball gewesen. Aber das ist natürlich, wie du sagst, das ist natürlich extrem schmerzhaft nach einem wirklich guten Drive, dass du dann am Ende des Tages in der Red Zone wieder leider eine Interception wirfst. Ist ja nicht das erste Mal diese Saison, und dich dann am Ende die Früchte dieses Drives nimmst und dann mit 0-3 in den nächsten Drive dann der Saints reinkommst.
Wir sagen das immer so leicht von außen, ne, und wissen es natürlich alle besser als Football-Fans, als Eagles-Fans, ihr da draußen natürlich auch. Was man wirklich Jalen Hurts ankreiden kann, würde ich sagen, ist, dass er eben den Ball in dieses Contested Window reinwirft. Ja, und vielleicht hast du recht, vielleicht muss Devontae Smith da auch smarter sein und sich durchsetzen. Der hat oft genug gezeigt, dass er auch so Contested Catches natürlich machen kann. Dafür ist er einfach ein wahnsinnig guter Receiver, insofern hast du da vollkommen recht. War übrigens der 5. Turnover von Jalen Hurts in dieser noch so jungen Saison, und das ist ein echtes Problem, Tim.
Ja, und leider auch nicht der letzte, aber dazu kommen wir gleich noch.
Nächster Drive, schon wieder eine Jalen Carter Deflection. Der hatte richtig Bock. Wir hoffen, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass das so bleibt, hoffentlich. Und du hast ja schon gesagt, da soll er ruhig den Mund aufmachen. Solange es keine Flagge gibt, weil da bin ich dann Coach und würde mich sehr ärgern. Da muss man so Young Guns auf jeden Fall in Schach halten auf eine Art. Aber du weißt das besser als alle anderen im Sport. Da nehmen die Emotionen halt manchmal überhand. Ne? So, dann kriegen die Eagles den Ball zurück. Und es gibt den ersten Handoff zu Saquon Barkley in diesem Spiel und gleich für 11 Yards, siehste? Also, funktioniert doch. 4. und 1 haben wir dann mit einem Pass auf Dallas Goedert und dann der nächste Turnover mit einem Fumble von Jalen Hurts und darüber willst du sicher sprechen.
Ja, und da muss man schon sagen, beim ersten kann man Jalen Hurts in Schutz nehmen. Hier meines Erachtens nicht. Er hat sehr, sehr lange Zeit, ne? Also er guckt, er scrambled. Und er muss ja davon ausgehen, dass irgendwann die Pass Protection nicht mehr hält. Und früher oder später, wenn er von vorne keinen kommen sieht, sicherlich einer von hinten kommt. Also da muss er den Ball besser beschützen. Und dementsprechend, er hat den Ball in einer Hand. Von hinten kommt dann halt einer, schlägt ihm den Ball aus der Hand. Ja, und dann verlierst du halt den Ball. Also das muss man ihm schon ankreiden. Da muss er ein bisschen smarter spielen. Also er kann nicht davon ausgehen, dass er so lange dann protected ist und dann, bis er irgendwann mal einen freien Mitspieler gefunden hat, dann den Ball so ungeschützt in der Hand halten kann. Das war einfach, ja, das war zu leichtsinnig. Ich glaube, leichtsinnig ist das passende Wort. Und das muss er abstellen, weil er ist, und wir kommen, wie gesagt, ich habe schon angekündigt, später noch zu Statistiken. Jalen Hurts ist ein sehr, sehr guter NFL-Quarterback. Und wir werden es, wie gesagt, nachher auch nochmal in den Statistiken sehen. Er ist auch in dieser Saison einer der besten NFL-Quarterbacks. Aber diese ganzen Turnovers, die machen da halt schon natürlich ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung, um zu sagen, er ist jetzt wirklich top-notch, weil das kann auch mal mehr bestraft werden, als es die Saints in diesem Spiel getan haben, dank der Defense.
Er ist aber einer der schlechteren Quarterbacks in der Liga, immer dann, Tim, wenn er nach links raus scramblen muss. Das habe ich auch erst im Broadcast gelernt von den amerikanischen Kollegen. Fand ich total spannend. Also immer wenn Jalen Hurts auf die linke Seite rausgeht, wird's gefährlich. Da ist er wirklich nicht so stark. Und ich möchte dir ein bisschen widersprechen. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, er kann nicht davon ausgehen, dass er ewig Zeit hat. Gerade wenn du rausgehst aus der Pocket, dann weißt du immer, es wird Druck kommen, ne? So, ich finde schon, dass er ein bisschen davon ausgehen kann, weil, und das haben wir auch gegen die Falcons schon gesehen, er hat einfach wahnsinnig viel Zeit in diesem Jahr in der Pocket, weil er eine gute O-Line vor sich hat. Es sah schon sehr behäbig aus, das muss man wirklich sagen. Und dass er da den Ball verliert, das darf natürlich niemals passieren. Dann protecte wenigstens den Ball und sieh zu, dass du ihn irgendwie wegwirfst. Turnover, die Saints bekommen den Ball zurück und da gibt es dann diesen langen Ball auf Rashid Shaheed. Ich weiß gar nicht, hast du Zahlen von dem? Ich glaube, der hat nicht einen Catch gehabt, ne? Aber viele Targets. Das fand ich total spannend. Also alle Fantasy-Spieler da draußen, Rashid Shaheed, wenn ihr den hattet, habt ihr euch sicherlich geärgert. Denn so viel Erfolgreiches ist da nichts passiert. Ich erwähne diesen Spielzug, Tim, deshalb, weil es eine 1-gegen-1-Situation gegen Quinion Mitchell gab, der sich total hat feiern lassen. Das fand ich aber ein wenig ungerechtfertigt an der Stelle, weil dieser Ball, und da guckt ihr euch bitte auch nochmal die Wiederholung an, der war leicht unterworfen. Und wenn der nicht leicht unterworfen ist, ist es leider ein Touchdown, weil Mitchell nicht nah genug dran ist. Also lass dich feiern, Junge, aber feier vor allem, dass Derek Carr es nicht geschafft hat, dem Ball so noch ein bisschen den Punch zu geben, dass der ein bisschen weiter fliegt, weil dann ist es, glaube ich, ein Touchdown.
Ja, das ist so. Mitchell in Summe hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also es ist wirklich, also ich gebe dir 100% recht, aber soll er sich feiern lassen, ein bisschen Glück gehört auch manchmal dazu. Es ist wirklich erfreulich, wie sich Mitchell entwickelt als Rookie. Man merkt es ihm kaum an. Er macht da wirklich seine Sache gut. Ähnlich übrigens wie auch Slay, der zum Glück auch wieder in Form gekommen ist. Also ich glaube da zumindest in der Secondary bei den beiden Cornerbacks, da sind die Eagles jetzt wirklich gut aufgestellt. Und man hat Mitchell nicht angemerkt, dass er jetzt da irgendwo mit Nervosität rangeht. Ich meine, das war ja auch erst sein, wenn man so will, sein erstes richtiges Auswärtsspiel in der NFL. Brasilien war ja sozusagen für beide Teams ein Auswärtsspiel, dann das Heimspiel, was dann leider nicht so glorreich verloren wurde. Wobei fairerweise böse Zungen würden sagen, es war ja dann doch ein halbes Heimspiel für die Eagles, wenn man gesehen hat, was die Fans dort aus Philadelphia in New Orleans abgerissen haben. Das war schon überragend, gerade natürlich auch beim entscheidenden Pass auf Goddard später im Spiel, den wir gleich noch besprechen werden. Also da muss man sagen, die Eagles-Fans sind sehr reisefreudig, aber was wollte ich sagen, Mitchell, eine wirklich gute Leistung erneut.
Und stand nachher noch mit Kelee Ringo drauf, als Slay mal runter musste. Da sprechen wir gleich noch über die New Orleans Saints und dieses Dirty Play. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um mal drüber zu sprechen. Dann fällt mir noch natürlich der Hit gegen Devontae Smith ein. Bin ich gespannt, wie du den gesehen hast. Da reden wir gleich drüber. Vorher, aber es passt ganz gut rein, gab es dann einige Ausfälle und die sind sicherlich nicht ganz irrelevant, nicht nur für den weiteren Verlauf dieses Spiels, sondern möglicherweise auch für die nächsten Wochen. Lane Johnson runter, Tim, mit einer Concussion. Und das ist bei Lane Johnson natürlich etwas, was wir auf keinen Fall sehen wollen. Grundsätzlich wollen wir keinen Spieler verletzt sehen, aber Lane Johnson mit einer Concussion fühlt sich leider überhaupt nicht so gut an, wollen wir nicht. Mekhi Becton runter mit einem kaputten Finger. Ich weiß nicht, ob du einen aktuellen Status hast. Der stand dann ja, glaube ich, auch noch an der Sideline, kam aber meiner Meinung nach nicht mehr zurück. Dafür dann unser Freund Tyler Steen drauf in der O-Line. Und Britton Covey, das war, glaube ich, auch so zu dem Zeitpunkt, musste runter mit einer Schulter. Da habe ich gelesen, dass er wohl auf die Injury Reserve List gepackt wird. Das ist wohl was von mehreren, ist er, oder? Ist wohl was von mehreren Wochen, aber nicht Season Ending. Aber ja, alles Ausfälle, die erstmal wehtun.
Ja, und wie du auch schon sagst, definitive Auswirkungen auch auf das Spiel, in dem wir gleich in unserem kleinen Outlook noch zu sprechen kommen werden. Ich meine, da wir schon gerade dabei sind, Britton Covey ist auf Injured Reserve, hat sich in der Schulter einen Knochen gebrochen, fällt also mindestens 6 Wochen aus, sagt man. Nicht Season-Ending zum Glück, er ist ja wirklich gut reingekommen in die Saison, nicht nur als Special-Teams-Player, die ja auch schon die Rolle, die er auch schon in der letzten Saison hatte, sondern auch wirklich als Receiver. Darius Slay ist fit, ja, wird also sozusagen nichts verpassen und das ist auch, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig. Lane Johnson, du hast gesagt, mit der Gehirnerschütterung ist natürlich fatal, genauso wie Devontae Smith, da kommen wir gleich noch drauf. Beide dementsprechend natürlich im Concussion-Protokoll questionable für Tampa Bay. Ein Mann, das können wir auch gerne jetzt mit reinschmeißen, der aus dem Nichts Lane Johnson ersetzen musste mit Fred Johnson, der das überragend gemacht hat. Ja, er hat auch zu Recht, wurde er sehr abgefeiert, sowohl von Jordan Mailata als auch von Dallas Goedert danach. Der Mann hat einfach seit 3 Jahren kein Footballspiel mehr gespielt in der Regular Season, kommt dann rein und spielt wirklich so, als wäre er nie weg gewesen. Also da kann man schon fast sagen, abgesehen natürlich von Goddard und Barkley, Man of the Match, zumindest mal Man of the Match der Herzen, ganz klar Fred Johnson. Also da kann man nur seinen Hut vorziehen, was der junge Mann da geleistet hat, nachdem er so lange weg vom Fenster war.
Ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht, Tim.
Zum Glück. Also hat er wirklich gut gemacht. Ja, und schauen wir mal. Also auch da gehen wir nachher nochmal drauf ein, wenn jetzt wirklich auch AJ Brown ist natürlich auch noch questionable. Wenn jetzt AJ Brown und Devontae Smith ausfallen sollte, dann wird's dünn, aber dazu später mehr.
Und jetzt auch ein bisschen, denn du hast ja immerhin noch Johnny Wilson, der bei drittem und lang in genau diesem Drive seinen ersten NFL-Catch hat. Und zwar so, wie wir es sehen wollen als Fans der Philadelphia Eagles, weil er nämlich nicht nur einen Ball fängt, sondern gleich mal diese Dog-Mentality rauslässt mit einem sensationellen Run-After-Catch für einen neuen First Down. Entschuldigung, Nüsse gegessen. Danach gibt's einen richtig guten Pass auf Devontae Smith. Danach gibt's einen richtig guten Run von Jalen Hurts für, ich glaube, 20 plus Yards. Wieder so ein schöner Drive. Ein super Catch von Dallas Goedert für 30. Und du läufst das Feld runter, bist kurz vor der Endzone mit einem 4. und 1, 14 Sekunden, ein Timeout von der 15. Stellst dich auf für welchen Spielzug bei 4. und 1? Natürlich für den Tush-Push. Und dann kommt dieser komische, komm, wir machen mal was anderes, Lauf über die linke Seite, über Saquon Barkley. Und der nächste Turnover, diesmal ein Turnover on Downs. Oh, hat mich das genervt. Das hat mich richtig genervt.
Ja, das nervt mich auch. Das hat uns beide auch schon in der letzten Woche genervt. Wir haben es ja auch da schon angesprochen in der letzten Folge. Statistisch gesehen, in diesen kurzen Yardage-Situationen sollst du ja für den vierten gehen. Das, dementsprechend ist es eigentlich gar nicht verwerflich, dass die Eagles wirklich aggressiv playcallen. Wir sehen das ja auch in dieser Saison, machen das ja viele Coaches. Aber das sind nicht die richtigen Entscheidungen. Ich bin komplett deiner Meinung. Spiel einen klassischen Spielzug, Laufspielzug, mach von mir aus auch den Tush-Push oder wie gesagt, schick Saquon Barkley in einem normalen Laufspielzug.
Ja, mach's doch einfach.
Er hat in der ersten Halbzeit Saquon Barkley 4 Carries gehabt. Also das ist zu wenig. Und dann finde ich, das ist jetzt das dritte Mal, dass du nicht in so einer Situation das sichere Field Goal nimmst. Du hättest den Ausgleich gemacht, gehst dann mit 3-3 rein. Und darüber ist auch zu sprechen. Ich glaube, an dieser Stelle bietet es sich an. Das Thema Nick Sirianni wurde jetzt natürlich auch wieder hart kritisiert. Ich meine, wir wissen es alle, wir sind in Philadelphia, da wird immer der Coach kritisiert, selbst wenn du gewinnst. Aber das war ja ein großes Thema in den Medien, deswegen spreche ich es auch hier ganz bewusst an. Play Calling, dieser Call war eben nicht vom OC gecallt, sondern von Nick Sirianni. Und klar, jetzt hat es nicht funktioniert. Es war letzte Woche auch schon so, dass da mal die eine Story raufkam, dass Sirianni dort halt auch in das Play Calling eingreift. Und per se ist er der Head Coach, er darf das natürlich selbstverständlich machen. Aber das gefällt mir nicht. Du hast einen sehr, sehr guten OC. Du hast einen sehr, sehr guten OC, der auch executed. Und jetzt ist es halt wieder rausgekommen, dass der Call, der offensichtlich nicht vom OC kam, sondern vom Head Coach, halt wieder nicht funktioniert hat. Das gefällt mir nicht. Nick Sirianni, auch in der Saison, als die Eagles in den Super Bowl eingezogen sind, hat dort ja auch nicht das Play-Calling gemacht. Er ist ein sehr, sehr guter Teammanager. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass auch Nick Sirianni der richtige Mann für Philadelphia ist, weil er eben zwei sehr gute Assistant-Coaches an der Seite hat. Aber dann muss er auch, und ich formuliere es mal ein bisschen härter, muss er auch loslassen können, weil das hilft nicht. Das hilft nicht, diese zwischeneingeschobenen Spielzüge. Und das war jetzt leider wieder ein Beweis, wo es nicht funktioniert. Und ich bin komplett deiner Meinung, da hätte es andere Optionen geben, vom Field Goal bis statistisch, du musst dafür gehen, geh dafür. Aber dann geh bitte klassisch dafür, weil, oder von mir aus auch ein Push-Push, das hätte dann funktioniert. Dann nimmst du das Timeout, dann hast du nochmal einen Shot in die Endzone. Wenn der nicht funktioniert, kannst du immer noch das Field Goal nehmen. Also ja, da hätte ich mir was anderes erwünscht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Was ihr nicht wisst, Tim hat gerade die Halbzeitansprache des Headcoaches für sich übersetzt. So oder so ähnlich hätte ich was zu sagen bei den Philadelphia Eagles auch adressiert. Und das hat ja auch was gebracht, angefangen bei der Saquon Barkley-Thematik. Das Thema Playcalling, ja, zu seiner Ehrenrettung. Wir wissen jetzt nicht, wie viele Calls er auch noch gecallt hat. Also ich weiß es zumindest nicht, also wie viele Offensivspielzüge er auch noch gecallt hat, die vielleicht dann erfolgreich waren. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, lass doch die Finger davon. Das war so ein Riesenthema, auch nach letzter Saison. Er hat sich damit immer wieder angreifbar gemacht. Ich weiß nicht, was da bei ihm nicht stimmt, ob er den Helden spielen will. Muss er gar nicht. Der ist viel mehr Held, wenn er die Aufgaben klar verteilt, damit ist allen geholfen. Und da können dann eben Entscheidungen getroffen werden, die können in die Hose gehen, aber dann hast du jemanden, der das verantworten muss. Und das ist meiner Meinung nach Kellen Moore und nicht Nick Sirianni in dem Fall. Mir hat in diesem zweiten Quarter, und ich will auf mein E wie euphorisch zurückkommen, vor allem die Ballkontrolle sehr gefallen. Die Philadelphia Eagles hatten allein im zweiten Quarter 26 Plays, 134 Yards, eine Time of Possession von 10 Minuten 29. Nicht vergessen, Leute, auf der anderen Seite stand ein heißes New Orleans Saints Team mit der stärksten Offense bis dahin. Und wenn du als Offense auf dem Platz stehst, verhinderst du, dass diese Offense auf dem Platz steht. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber du musst eben mehr draus machen. Es reicht nicht, wenn die Defense hält und du mit der Offense auf dem Platz stehst und den Ball ganz gut das Feld runterträgst. Am Ende musst du Punkte erzielen und da ist das Playcalling an richtiger Stelle manchmal hilfreich und man sollte sicher die richtigen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel mit dem einfachen Satz, gib doch Saquon Barkley den Ball. Das haben die Philadelphia Eagles offenbar gehört und dann auch so umgesetzt. Erstes Play, zweite Halbzeit, Saquon für 10, gib Saquon den Ball. Und es wird funktionieren. Wir sehen einen guten Drive mit so ein, zwei blöden Flaggen. Generell in dieser Halbzeit wurde es so ein bisschen ruppiger und ein paar mehr gelbe Flaggen haben wir auf dem Feld gesehen. Das war, glaube ich, jetzt ein Holding. Dann hast du die ersten und 20. Dann gibt's aber wieder einen super Ball auf Devontae Smith. Mann, ist der verlässlich. Ihr merkt es schon. Der Name fällt immer wieder, aber auch zu Recht, wie ich finde. Für 18 Yards bei ersten und 20. So, dann hast du einen vierten und 3. Jalen Hurts wird gesackt, also wieder nichts. Nochmal, ich mag das aggressive Playcalling, aber hier hast du einen vierten und 3. Das Defensive Play in diesem Spiel ist bis dahin so gut. Nimm doch den Punt und eine bessere Feldposition im nächsten Drive und geh bei viertem und 3. Weißt du, da hast du im dritten Versuch einfach nicht genug Yards gemacht. Bei viertem und 1 oder so, da machst du das. Aber vierter und 3 in der Situation des Spiels, auch da würde ich das Ganze mal mit einem Fragezeichen versehen wollen.
Ja, das Fragezeichen lasse ich stehen. Ich glaube, das deckt sich so ein bisschen. Aktuell treffen die Eagles, ich formuliere es mal so, eher unglückliche Entscheidungen in den vierten Versuchen.
So, dann haben wir im nächsten Defensiv-Drive den ersten Fast-Pick-Six von Quinion Mitchell. Da sehe ich wieder, dass er ein Rookie ist, aber dafür ist er eben auch ein Rookie. Junge, nimm beide Hände, ey. Nimm beide Hände, dann fängst du den Ball und trägst ihn in die Endzone. Ein Pick 6 im dritten Spiel in der Saison als Rookie, come on, ey. Hat mich ein bisschen geärgert. Ich glaube, er war selbst ein bisschen überrascht. Er hat den Ball so, habt ihr vielleicht gesehen, er hat den eher weggeschlagen, ne? Aber der fällt ihm quasi in die Hände. Wenn er die zweite Hand dazu nimmt, ist ein Pick 6, weil da ist keiner mehr, außer Derek Carr. Und dem läufst du halt weg im Zweifel. Also das hat mich ein bisschen geärgert. Schade, aber gutes Zeichen. Ich glaube, da kommt bestimmt noch was. So, dann dritter Versuch für die New Orleans Saints. Jalen Carter mit einem super Stopp. Die Saints müssen punten. Und dann kommt der nächste gute Offensivdrive von den Philadelphia Eagles. Du bist schon wieder in der Hälfte der Saints. Dann haben wir so einen dritten und 7. Und da gibt es diesen Ball auf Gainwell an der linken Seite, auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Tim. Der war sehr schnell weggeworfen. Ich glaube, da kam Druck und ziemlich unpräzise. Der Ball hat mir nicht gut gefallen. Schade, denn da musst du auch wieder punten. Und dann, wir sind ja immer noch bei 3-0. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann, wie so oft in so einem Spiel, in so einem Low-Scoring-Game, es geht hoch und runter ohne Punkte, dann braucht es irgendwie die Special Teams. Ja, dann wird dieser Punt geblockt und die Saints starten an der 30. Und da habe ich echt gedacht, scheiße, jetzt geht's bergab.
Ja, zum Glück ging es nicht bergab, aber das war schon eine Defensivschlacht. Auch nochmal vielleicht zu dem Thema, Hurts trennt sich schnell vom Ball und war da nicht ganz so akkurat. Muss auch sagen, Granderson ist mir besonders aufgefallen, ne? Der Edge-Rusher von den Saints hat auch schon wirklich ordentlich Betrieb gemacht. Und in Summe ist es, glaube ich, dank der Defense dann auch da wieder gut ausgegangen. Aber ja, wir nähern uns ja einer ganz, ganz kontroversen Situation gleich. Müsste, glaube ich, im nächsten Drive gewesen sein, nämlich genau. Die Aktion gegen Devontae Smith.
Lass uns vorher noch sagen, die Saints waren bei viertem und 1 dafür gegangen. Auch aggressives Playcalling, Kamara wird gehalten. Also richtig cool, was die Defense da gezeigt hat. Genau, und dann sind wir schon im vierten Quarter und es ist ein sehr ereignisreiches Quarter. Und da wollen wir jetzt mal gemeinsam durchgehen. Hurts auf Smith, aber ein sicherer Touchdown auf Dallas Goedert nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Play erinnert. Dallas Goedert wide open, da hätte Jalen Hurts eine andere Entscheidung treffen sollen. Denn mit dem Read scorst du einen Touchdown zu Beginn des vierten Quarters. Machst du aber nicht. Du hast Back-to-Back-to-Back-Pässe auf Devontae Smith. Ja, und dann kommt dieser 300-plus-Pfund Christian Boyd von hinten. Also von Richtung der Line of Scrimmage. Devontae Smith hat den Ball in der Hand. Der Helm fliegt. Devontae Smith liegt am Boden, läuft zum Glück, muss man wirklich sagen, kurze Zeit später auf eigenen Beinen runter. Ja, erzähl mal, wie hast du den Hit empfunden?
Ja, also erstmal finde ich, war es eine skandalöse Entscheidung, dass es dort keine Flagge gab. Also ich fand, das war ja schon sehr offensichtlich. Es gibt ja die Regel des schutzlosen Spielers, defenseless Player, ja, und das war ja definitiv. Das war sicherlich einer der dirtiesten Hits, die ich in den letzten Jahren in der NFL gesehen habe. Und dass dort keine Bestrafung erfolgt, ist das eine. Dann, und das habt ihr sicherlich mittlerweile, es ist ja auf Social Media alles natürlich viral gegangen, spuckt dann spuckt dann noch auf den am Boden liegenden oder neben den am Boden liegenden Devontae Smith. Also wenn da die NFL nicht durchgreift und dort jetzt mal das ein oder andere Spiel dem Herren zum Zuschauen ein paar Möglichkeiten gibt, seine Gedanken schweifen zu lassen über sein Sportlerleben als solches, dann fehlt mir jegliches Verständnis für die NFL. Da werden Spieler gesperrt, weil sie auf irgendwelche College-Spiele wetten oder sowas. Aber wenn dann solche Dirty-Hits passieren, die einen Spieler aus dem Spiel nehmen, wohl wissend, dass das in der Situation, die Saints haben ja noch geführt, ja, den einzigen in der Wahrnehmung jetzt erstmal vielleicht des Gegners, den einzigen echten Deep-Threat-Gefahr vom Feld nimmt durch so einen Dirty-Hit. Das ist ein absoluter Skandal, dass das nicht bestraft wird mit einer Flagge. Klar, die hätte das auch nicht wettgemacht. Aber wie gesagt, das führt jetzt vielleicht ja sogar noch dazu, dass Smith auch das nächste Spiel verpasst. Aktuell noch questionable, Stand jetzt Podcast-Aufnahme. Und also da fehlen mir eigentlich die Worte, dass das dann auch nicht gesehen wird von den Referees, die ja viele Flaggen auch diese Saison werfen, dass dann bei so einer Aktion keine Flagge kommt. Boah, da fehlen mir die Argumente, muss ich sagen.
Vielleicht sehen sie nur den Hit in Anführungszeichen und der war ja sauber. Also er ist jetzt nicht mit dem Helm voran reingesprungen oder was auch immer, sondern der Hit an sich, ich glaube, er hat den Rücken getroffen mit der Schulter, der war ja sauber. Was mir so hängen geblieben ist und deswegen finde ich es schön, dass du das adressierst oder das Thema schutzloser Spieler. Devontae Smith hatte zwei Verteidiger an sich. Das hätte eine Sekunde gedauert, dann wäre er zu Boden gegangen. Und übrigens hätte er keinen Raumgewinn mehr gemacht. Er war ja in meiner Erinnerung schon auf dem Weg zurück. Also Forward Progress war geschehen. Was willst du da noch reinspringen, ne? So, ich habe selbst Football gespielt und alle da draußen, die selbst Football gespielt haben, wissen, sowas passiert auch. Du siehst es im Zweifel auch nicht, was da passiert ist, drehst dich um, siehst dann noch einen stehenden Spieler mit dem Ball in der Hand und bringst ihn halt zu Fall. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, denn dieser Hit war natürlich, also sah schon brutal aus, muss man sagen. Mir hat's den Schreck eingejagt.
Ja, also ich würde das gern, also du hast das ja sehr neutral und sehr sachlich beschrieben, das finde ich ja sehr gut, weil man kann natürlich da diverse Perspektiven drauf haben. Für mich ist das ganz klar dirty schon deswegen und er will ihn verletzen, weil er danach ja, wie gesagt, sich noch über ihn drüber stellt und dann neben ihn spuckt. Also da war schon eine ganz klare Agenda dahinter und das war ja sicherlich auch einer der Gründe, warum Jalen Carter so nach dem Spiel auch nochmal ausgerastet ist in Richtung der Saints, weil da waren ja ein paar Situationen dabei. Ich habe jetzt gesehen in seinem Podcast, Darius Slay ja auch nochmal darauf eingegangen, wie dirty Saints gespielt haben, dann mal mit Ankle-Twist und hier und da immer wieder versucht haben, mit so schmutzigen Aktionen da den Gegner auch zumindest mal eine mitzugeben. Ich formuliere es mal neutral einigermaßen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Haken wir es ab, denn die Strafe manchmal ist ja Karma a Bitch, ja, zum Glück. Die Strafe hat direkt im nächsten Spielzug natürlich dann Saquon Barkley übernommen, um mal wieder auf die positiven Themen zurückzukommen.
Der antwortet halt sportlich, ein weiteres Sternchen für ihn. Er antwortet nämlich mit diesem sensationellen Touchdown für 65 Yards, 7-3. Und da habe ich mir einen großen Smiley hinter gemalt hier in meinen Notizen. Denn das war wirklich ein starker Lauf. Vor allem deshalb, weil du auch nochmal herausstellen musst, Saquon Barkley ist ein Running Back in dieser Liga. Wir wissen, dass er sicherlich auch ein bisschen Speed hat, aber dass er Defensive Backs einfach davonläuft bei 65 Yards, das ist so geil, ne? Also der Typ hat Oberschenkel wie Bäume, aber Defensive Backs, das sind echte Athleten, das sind schnelle Spieler und Saquon läuft den einfach davon, also wirklich stark und genau die richtige Antwort nach dieser Situation und zwar eine sportliche. 7-3 Führung also, die Saints bekommen den Ball wieder. Ah, und dann gab es wieder Jalen Carter übrigens, macht Druck auf Derek Carr, der ist dann gezwungen, diesen langen Ball auf Rashid Shaheed zu werfen, Slay verteidigt den gut, auch gut für Darius Slay, dass der nach dem Falcons-Spiel so zurückkommt und so ein paar Plays hat. 4. und 6 dann für die Saints. Nur ein Field Goal, 7-6. So, dann haben wir schon die nächste Possession mit unter 10 Minuten. Einen 3. und 5. Und ich war Receiver, du weißt das. Dallas Goedert, wie der diesen Ball mit der linken Hand fängt. Und jetzt erzählt mir nicht, der Handschuh hat den Ball gefangen. Nein, es war Dallas Goedert. Und zwar, auch da bitte, guckt euch dieses Play nochmal an. Der fängt halt den Ball mit 3 Fingern. Und zwar mit den Fingerspitzen. Das ist überragend.
Ja, das war's. Und ich glaube, an der Stelle kann man eine Statistik schon mal reinschmeißen, wenn wir gleich wieder natürlich später nochmal uns die eine oder andere Statistik anschauen. Ich meine, was grundsätzlich da im Receiving Dallas Goedert abgerissen hat, ne? 11 Targets, 10 Receptions und 170 Yards, ja, also das ist einfach unfassbar, was dieser Mann dort geleistet hat und er ganz klar natürlich mit Saquon, der Garant des Sieges, also eine unfassbare Leistung. Und ihr wisst ja, ich poste ja immer auch so Reminder für unseren Podcast dann nochmal am Wochenende. Und ich habe ein Foto mit Dallas Goedert. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gepostet habe. Aber das bietet sich auf jeden Fall jetzt an bei dem Matchwinner Dallas Goedert, wo ich neben ihm stehe nach dem Spiel der Eagles letztes Jahr gegen die Vikings. Und der Typ, ich meine, ich bin 1,86 groß und jetzt nicht, also ich bin jetzt irgendwie nicht aufgepumpt, aber ich bin jetzt auch nicht so ultraschmächtig. Und neben Dallas Goedert sehe ich einfach aus wie der größte Lauch. Ja, das ist so lustig.
Sehr schön. Ja, poste das doch. Du machst es übrigens toll. Also lass Tim mal ein bisschen Liebe da, lob den mal für diese Reminder. Das machst du immer super. Hier, du warst gerade bei Statistiken. Statistik versaut hat sich in diesem Drive trotz des Dallas Goedert Catch dein Lieblingskicker aller Zeiten, Jake Elliott, nämlich ja. Er schießt, glaube ich, rechts vorbei, 60 Yards, ne?
Ganz genau. Ja, schade. Passiert. Ich meine, 60 Yards noch kein Pappenstiel. Man hat auch da wieder gesehen, die Entfernung hat er natürlich locker im Fuß. Aber passiert auch den Besten. Schade. Hat sich zum Glück nicht gerecht. Also die Eagles gehen dann quasi mit einer 7-6-Führung aus diesem Drive raus.
Und die Saints haben dann eine richtig gute Feldposition nach, logischerweise, nach diesem Field Goal, was eben nicht reingeht. Starten an der 50. Kamara läuft da fürs First Down. Wieder so ein Outside-Zone-Ding, glaube ich. Aber dann kommt diese Flagge. Denn es gibt ein Unnecessary Roughness gegen Darius Slay. Und das ist für mich, Tim, das viel dreckigere Play. Weil, also da weiß ich einfach, in der Situation, jetzt kannst du ihn loslassen. Der blockt den halt bis auf die Tribüne und das ist ja so gefährlich. Wir haben schon so oft da draußen, also nicht nur Menschen gesehen, die umgerannt werden, ja, sondern da steht Technik, da stehen irgendwelche Fahrräder, ne, diese komischen Fahrräder, auf denen die Spieler sich warm machen und so. Ey, und da wird der halt mit Vollspeed rückwärts reingeschubst und der hört nicht auf. Das ist richtig dirty.
Ja, also die Saints haben sich keine Freunde gemacht bei diesem Spiel.
Darius Slay ist dann raus, glücklicherweise nicht verletzt. Du hast es eben gesagt, er ist fit. Und dann kam eben Kelee Ringo rein. Ja, und dann ist Derek Carr eben ein Veteran-Player. Denn sie haben sofort diese Chance, die sie dann haben, genutzt downfield und haben Kelee Ringo immer wieder beschäftigt in 1-gegen-1-Situationen. Chris Olave fängt dann einen langen Ball gegen Kelee Ringo, damit die Saints dann auf der 25 und danach gleich der Touchdown-Pass auf Chris Olave. Die gehen dann für 2, zum Glück nicht gut, 12-7 für die Saints. Die Eagles bekommen den Ball mit 1,58 auf der Uhr und 3 Timeouts. Und dann sehen wir plötzlich Tim Pässe auf Jahan Dotson, auf Paris Campbell. Hurts wird gesackt, 2. und 16. Pass auf Johnny Wilson, incomplete, und dann gewinnt Dallas Goedert das Spiel. Ich weiß nicht, ob du sagst, die Defense hat das Spiel gewonnen. Für mich gewinnt Dallas Goedert an dieser Stelle das Spiel mit diesem 60-Yard-Catch. Damit hast du ein First and Goal. Und ich weiß, du hast mir heute geschrieben, weil wir Jordan Mailata gesehen und gehört haben. Jetzt du bitte erzähl mal, was war da los?
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut euch mal den X oder Insta, eigentlich egal, Kanal der Eagles an. Jordan Mailata war mic'd up, wie man so schön sagt. Also er hat ein Mikrofon angehabt und er sieht einfach, wie Goddard frei ist, wie er sozusagen anfängt zu laufen. Er ruft Run, Run, Run und dann hat, wie wir alle wissen, Goddard nicht ganz in die Endzone geschafft. Und dann sagt er dann wirklich so ganz trocken, ich zitiere jetzt nicht meine Worte, slow motherfucker, so, aber auf seine lustige Art. Und dann, ich weiß nicht, ob er in dem Moment dran denkt, dass er das Mikrofon an sich dran hat. Und dann sagt er, als würde er sich so sich selber so sagen, er sagt wirklich, oh, slow motherfucker. Oh, no, I'm happy, I promise. Ja, so witzig. Also dieser Mann ist einfach pures Gold. Und ja, pures Gold war auch Dallas Goedert. Damit hatte er natürlich die Eagles in eine hervorragende Feldposition gebracht. 1:10 vor Ende war es ungefähr. Und ja, dann haben die Eagles das gemacht, was wir uns das ein oder andere Mal schon früher gewünscht hätten, nämlich sich auf das klassische, in Anführungszeichen, Laufspiel konzentriert. Ja, und dann kam es dann, wie es kommen musste. Und der zweite Touchdown von Saquon Barkley geht dann zum 13:12. Und dabei blieb es ja dann nicht.
Nee, es gab gleich noch eine Two-Point-Conversion hinterher, auch über Saquon Barkley. Kleiner Schritt zurück zu diesem Goddard-Catch. Der ist natürlich so offen, vielleicht habt ihr es in der Wiederholung gesehen, weil sich die zwei Defender schön über den Haufen rennen. Ne? Aber das ist alles Scheme, das willst du mit so einer Route, der ist ja von rechts rüber, so underneath, ne, und hat ihn dann bekommen. Das willst du mit genau dieser Route eben auch bezwecken, dass sich die Spieler in die Quere kommen. Alle, die schon mal Football gespielt haben und so downfield laufen, da merkt ihr immer wieder, plötzlich steht da jemand, der da vielleicht nicht stehen sollte, und dann in Fullspeed solchen Spielern aus dem Weg zu gehen, ist sicher nicht einfach. Also wirklich schöne Route gelaufen. Auch das kann Dallas Goedert. Ja, und führt dann eben zu diesem Touchdown. Slow Motherfucker. Führt dann zu diesem Touchdown von Barkley und der Two-Point-Conversion 15:12. Ja, und Reed Blankenship, der danach noch in der Kabine was sagen darf, nach diesem Spiel, macht dann den Deckel drauf mit diesem Pick am Ende. Danke, Hadi, tschüss. Ich bin euphorisch, ey. Wir gucken jetzt nach vorne mit ein paar kleinen Zweifeln, was Verletzungspech angeht. Aber ich habe so viele positive Takeaways aus diesem Ding. Du gehst auch mit so einem guten Gefühl daraus, nach diesen Big Plays, mit dem Blankenship-Pick am Ende. Weil auch da, nach letzter Woche, wird's vielleicht nochmal wackelig in deinem Kopf. Oha, jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation, wo ein Quarterback das Feld runterlaufen kann mit noch, ich weiß nicht, was hatten die noch auf der Uhr, eine Minute oder so, weißt du? Auch das ist ja in den Köpfen. Und dann kommt Blankenship und sagt, ich will nach Hause, ich will das Ding hier heute gewinnen.
Das war ein absoluter Statement-Sieg. Wir haben es ja wirklich gesagt, es ist ein richtungsweisendes Spiel. Und nachdem man wirklich das Spiel weggeworfen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, durch den nicht gefangenen Ball von Barkley am letzten Wochenende, dann so zurückzukommen gegen ein Team, und du hast es gesagt, was so heiß war, was wirklich alles verprügelt hat in den ersten beiden Spielen, mit einer extrem starken Defense. Also das war auch schön zu sehen, dass Vic Fangio, der wurde ja auch schon tot gesagt, dann mit einer gut gecallten Defense gegen Kubiak, den OC der Saints, dann ihm auch mal die Grenzen aufgezeigt hat. Das war toll. Also das hat wirklich gefallen. Wir haben wieder gesehen, wie special Saquon Barkley ist. In der letzten Woche war er natürlich einer der Gründe, in Anführungszeichen, das Spiel zu verlieren. Heute genau das Gegenteil. Gewinnt man dank Saquon Barkley. Das war wirklich stark. Und jetzt wird man, das geht in die Richtung, ist absolut, ich bin bei dir. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, auch wegen den Verletzungen. Es trendet, wie man so schön neudeutsch sagt, es trendet in die richtige Richtung. Und jetzt gucken wir mal, wer alles ausfällt oder nicht ausfällt. Aber da waren Spieler dabei, die gezeigt haben, was in ihnen steckt. Also wenn wir das vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, ne? Jalen Hurts, 38 Versuche, 29 an den Mann gebracht. Er hatte 311 Yards. Ja, leider die zwei verlorenen Bälle im Rushing. Saquon Barkley, deswegen, ich sag's, Spiel gewonnen. Er hat einfach mal 147 Yards erlaufen. Zwei 17 Touchdowns. Carries,
ne? Ja.
Ja, brutal, wirklich brutal. Im Receiving war auch Saquon viermal Anspielstation. Paris Campbell, du hast es schon gesagt. Jahan Dotson war zweimal im Spiel. Klar, jetzt nicht der Riesen-Impact-Player. Kenneth Gainwell hat immerhin 12 Yards bei 2 Receptions gemacht. Und dann natürlich Dallas Goedert, wir haben es angesprochen, mit 170 Yards. Aber vielleicht auch nochmal in die Defense gegangen. Die Offense haben wir jetzt ja wirklich sehr, sehr stark gelobt. Defense in Summe auch. Eingängliches Podcast haben wir auch nochmal, Jalen Carter und Davis haben wir ja nochmal erwähnt, zu Recht auch, ja, die zwei Pass-Deflections von Jalen Carter wirklich einfach extrem stark. Ja, und dann muss man auch nochmal einen erwähnen, der so ein bisschen auch, sag ich mal, hinten runtergefallen ist, in Anführungszeichen, ist meines Erachtens wieder Zach Bourne. Also was Zach Bourne da abreißt, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt da draußen, der spielt eine ganz, ganz hervorragende Saison. Er ist aktuell tatsächlich führend in der NFL, was Solo-Tackles angeht und nicht zu knapp. Aktuell hat Zach Bourne 27 Solo-Tackles nach 3 Spielen und der zweite, Nick Cross von den Colts, hat 24. Also der Mann spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison und da wirklich absolut Props. Quinion Mitchell ist geteilter Zweiter in der NFL tatsächlich für Pass-Breakups, also wirklich auch bemerkenswert. 4 Pass-Breakups in 3 Spielen, das ist schon stark. Wie eben erwähnt, gegen einen Quarterback mit Derek Carr, der wirklich super in die Saison gestartet ist. Und von daher gibt es an sich nur noch, würde ich sagen, 2 Dinge, die man vielleicht jetzt mit Blick auf die Defense mal negativ erwähnen sollte. Das eine hast du schon getan, nämlich nach wie vor das Sorgenkind, Bryce Huff. Ja, das ist leider, er hat nur 18 Snaps gemacht, also das ist jetzt nur die Hälfte davon, zum Beispiel gegenüber einem Brandon Graham, der ja sozusagen noch auf dem Weg ist, in den Sonnenuntergang zu reiten nach der Saison. Boah, ich hoffe wirklich mit der Kohle, die ihm garantiert wird, dass man ihn irgendwie hinbekommt, weil das ist leider auch im dritten Spiel noch wirklich nichts gewesen, was geglänzt hat. Und ja, ich sag mal, wer ein bisschen in die richtige Richtung gekommen ist, ist Josh Sweat, aber das ist natürlich auch jemand, wo wir mehr erhoffen müssen. Das war schon wieder ein bisschen besser, aber auf der Edge in die Tackles wirklich, wirklich gut mit Davis und Carter. Super. Aber Sweat, wie gesagt, es wurde ein bisschen besser. Da muss wirklich noch was passieren und who knows, ja, vielleicht gehen die Eagles ja wirklich nochmal irgendeinen Trade an. Also wir reden jetzt nicht über Reddick, aber vielleicht machen die Eagles nochmal irgendwas da, weil wenn du wirklich in den Playoffs weit kommen willst, dann muss ich da was tun im Pass Rush.
Josh Sweat hat aber so 2 Plays, habe ich in Erinnerung gehabt, wo er über außen auch kam, dafür gesorgt hat, dass Derek Carr dann irgendwie den Ball wegwerfen musste und so immerhin haben wir da schon mal was gesehen.
Ja, schon okay. Ja.
Genau. Ja. Ja, also nehme ich ein abschließendes Wort noch zu Zach Bourne. Jetzt werden einige sagen, naja gut, der kam ja auch nach Hause, war so sein Homecoming-Game, der kam ja von den Saints und so, aber er hat ja auch schon ein wirklich extrem starkes Spiel in Brasilien gehabt. In diesem Spiel 13 Tackles, 9 Solo, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und er ist so immer zu sehen. Und ich finde, das ist etwas, was auch eine Aussage hat, ne? Wenn du eine Präsenz als Footballspieler auf dem Feld hast und die hat er ganz, ganz sicher, wollen wir hoffen, dass er gesund bleibt und diese Leistung einfach fortsetzen kann. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen zu den einzelnen Spielern. Vielleicht noch so viel. Ich habe gerade gelesen, die Eagles haben Tight End Jack Stoll ins Active Roster hochgesigned und Wide Receiver John Ross in den Practice Squad. Das ist sicher eine Reaktion auf das, was jetzt am Wochenende passiert ist im Spiel gegen die Saints. Mal gucken, was es bringt, ob es was bringt. Es wird sicher den richtigen Gameplan geben gegen die Tampa Bay Buccaneers, die jetzt auch nicht mehr so golden ausgesehen haben. Wollen wir noch 1-2 Takeaways machen aus diesem Spiel, Tim?
Ja, eins wird mir noch einfallen, weil er ja auch so oft gebasht wird, liegt es mir schon am Herzen. Also auf der offensiven Seite, wie gesagt, Fred Johnson haben wir schon die Props gegeben. Das war herausragend, was er gemacht hat nach 3 Jahren Abwesenheit auf der rechten Tackle-Position. Vielleicht wird er wieder eingesetzt werden, wenn Lane Johnson, was wir alle nicht hoffen, doch ausfällt. Aber wen ich, wie gesagt, nochmal Props geben will, ist, obwohl er natürlich die 2 Turnovers hatte, nochmal Jalen Hurts, weil er wird so oft gebasht. Ja, das, wie gesagt, es ist Philadelphia und natürlich, er kriegt auch eine Menge Geld und natürlich muss er auch diese Turnover abstellen. Aber eins darf man einfach auch nicht aus den Augen verlieren. Aktuell ist Jalen Hurts mit 772 Passing Yards Nummer 4 in der NFL. Das ist mal das eine, das darfst du nicht vergessen als Philadelphia Eagles Fan. Und außerdem, und das finde ich auch bemerkenswert, hat er eine Completion von 70,6%. Um das auch nochmal einzuordnen. Mit diesen 70,6% nach 3 Spielen ist er in der langen und glorreichen Geschichte der Philadelphia Eagles tatsächlich Nummer 2. Es gab nur einen Quarterback, der nach drei Spielen eine bessere Completion Ratio hatte als Jalen Hurts. Und das war 1992 ein gewisser Randall Cunningham. Ha! Also diese lustigen Fun Facts wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist wirklich bemerkenswert. Und Thema Accuracy, ja, Jalen Hurts ist accurate. Also das an der Stelle können wir, glaube ich, auch nochmal unterstreichen.
Ich bin echt euphorisch, weil ich eben als Offensivspieler oder als ehemaliger Offensivspieler. Ich habe eine tolle Defensivleistung gesehen, aber vor allem gucke ich auf die Offense und ich gucke, was da passiert ist. Und mir hat es super gefallen, dass die Eagles in der Lage waren, den Ball zu kontrollieren, dass sie in der Lage waren, mit dem richtigen Playcalling von Kellen Moore, Props, den Ball das Feld runterzutragen. Wir haben wieder Pre-Snap-Motions gesehen. Wir haben diese Underneath-Routen gesehen von Goddard und auch von Devontae Smith, die gut funktionieren. Wir haben aber mit Goddard auch jemanden gesehen, der den Ausfall von AJ Brown kompensieren kann. Wir haben gesehen, dass wenn eine O-Line wegbricht, du diese Next-Man-Up-Mentalität einfach reinträgst und es funktioniert. Und wir haben einmal mehr gesehen, wenn Saquon Barkley den Ball in der Hand hat, passiert was. Und das ist relativ verlässlich. Und das gefällt mir gut, wenn du jetzt auf beiden Seiten des Balles es schaffst, ähnlich zu performen gegen die Bucks. Und damit kommen wir dann vielleicht auch zum Ausblick in der Offensive, aber zu punkten und vielleicht an der einen oder anderen Stelle das richtige Playcalling oder über das richtige Playcalling zu punkten, dann gefällt mir das eigentlich ganz gut und ich bin echt optimistisch für die nächsten Wochen.
Ja, um direkt da anzuknüpfen, wir hatten es ja auch in der letzten Folge angekündigt, das sind jetzt zwei richtungsweisende Spiele. So, jetzt hast du, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, wirklich Grund zu sagen, das geht in die richtige Richtung, das war wirklich eine tolle Leistung in Summe. Und jetzt ist eben das zweite Spiel, was sehr, sehr schwierig ist. In unserem Tippspiel vor der Saison bin ich ja davon ausgegangen, dass dort die erste Niederlage der Eagles kommt, weil es ist sehr, sehr schwierig, wissen wir leider aus Erfahrungen der vergangenen Saisons, dass sich die Eagles natürlich auch in Tampa oftmals schwer getan haben. Baker Mayfield ist richtig heiß in die Saison gestartet. Umso überraschender, und Flo hat es schon geteased, war sicherlich die Niederlage 26-7 gegen die Denver Broncos, mit Sicherheit eine der großen Überraschungen, abgesehen vom Sieg der Carolina Panthers, die mit dem wieder erstarkten Andy Dalton sozusagen wieder den Karren erstmal aus dem gröbsten Dreck gezogen haben. Aber bleiben wir mal bei den Bucks. Da hat Denver, und das finde ich auch wiederum das Gute, und das stimmt mich auch wirklich optimistisch, nämlich genau das gemacht, was ähnlich wie der Schlüssel zum Erfolg bei dem Sieg der Eagles gegen die Saints, nämlich ein guter Pass-Rush, eine gute Laufverteidigung, dass das auch der Schlüssel sein wird für die Eagles jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers. Weil das haben die Broncos nämlich auch unter anderem durch eine super Secondary mit Surtain hinbekommen, dass einfach Baker Mayfield überhaupt nicht so in den Groove gekommen ist. Insgesamt nur 163 Yards durch die Luft für ihn, ein Touchdown, ein Interception, war gar kein Faktor. Und das müssen die Eagles hinkriegen, weil Baker Mayfield, wir können uns leider daran erinnern, hat natürlich in der Wildcard-Runde die Eagles leider richtig verprügelt mit einer super, super Leistung. Er ist auch heiß in die Saison reingestartet. So, und jetzt haben die Broncos, das ist eigentlich die Blaupause gewesen, die die Eagles jetzt übernehmen müssen, gezeigt, wie man eben Baker Mayfield auch containen kann, eben dafür sorgt, dass er nicht seine Anspielstation findet. Und das, wie gesagt, gegen Broncos-Team, was nicht besonders stark ist, haben die es einfach hinbekommen, Mike Evans bei 17 Yards zu halten und nur zwei Receptions. Das ist ja absurd für einen Mann wie Mike Evans. Und auch Chris Godwin, ne? Nur 53 Yards. Also das wird der Schlüssel sein, ganz klar über die Defense, zumal wir auch nicht wissen, ich meine, was kann passieren, wenn es ein bisschen blöd läuft auf der Verletzungsseite? Hast du als Wide Receiver 1, hast du Jahan Dotson und als Wide Receiver 2 Johnny Wilson. Ne? Also dann muss ganz klar die Defense hier dieses Spiel für die Eagles gewinnen.
Ja, und wenn es durch die Luft funktioniert und du, also wenn du es schaffst, dass Mike Evans eben kein gutes Spiel macht, so wie wir es gegen die Broncos gesehen haben, dann hast du eine Chance, glaube ich, selbst mit dezimiertem Wide Receiver Core auf der Seite der Eagles. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann ganz gut funktioniert. Also einmal mehr ist die Defense gefragt, aber nach dem Spiel gegen die Saints bin ich da sehr optimistisch.
Ja, und ja, ihr merkt es ja auch schon, und wir nähern uns ja auch dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Es war eine ganz andere Stimmung im Brotherly Talk heute. Flo euphorisch, ich gut gelaunt. die Eagles geben uns allen Grund dazu. Und wenn ihr auch gut gelaunt seid, vor allen Dingen jetzt durch das Hören unseres kleinen Podcasts, lasst doch gerne ein bisschen Liebe da. Gebt uns 5 Sterne im Apple Podcast, bei Spotify. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Erzählt gerne weiter, dass es den Brotherly Talk gibt. Bekehrt mehr Fans zu den Eagles. Da würden Flo und ich uns sehr, sehr freuen.
Wir hauen auch noch ein bisschen Liebe raus. Erstmal danke an euch, dass ihr den Brotherly Talk hört. Auch noch Liebe an den lieben Kollegen Jan Weinreich, der auch Liebe dagelassen hat, nämlich für unseren Podcast, Tim. Du hast es gehört, erzähl.
Ja, also es ist ja bekannt, dass ich auch großer Fan bin des Football-Wohnzimmers, des Focus-Football-Wohnzimmers, den Jan mit seinen beiden Kumpels aufnimmt. Warum auch immer, sind ja zwei Giants-Fans dabei und ein Cowboys-Fan. Aber die machen das wirklich hervorragend. Unglaublich, wie viel Arbeit die Jungs da reinstecken. Also wenn euch interessiert, was außerhalb der Eagles-Welt, und das ist ja eine ganze Menge in der NFL abgeht, hört da gerne rein. Focus-Football ist wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast in den Previews, in den Zusammenfassungen der Spieltagen. Die Jungs machen auch extrem viel auf Twitch, es ist wirklich super unterhaltsam, es macht Spaß. Hört da gerne rein, tut das, es macht Laune. Und das hätte ich fast vergessen. Schön, dass du das jetzt auch nochmal erwähnt hast. Ist nämlich, wie steht's denn eigentlich in der NFL East? Also bevor wir da rausfliegen, ist das sicherlich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und da hat sich ja einiges Überraschendes getan, weil es sind eben nicht die Dallas Cowboys, die auch 2-1 stehen, so wie die Philadelphia Eagles, sondern es sind die Washington Commanders. Und das hat uns dann doch ein bisschen überrascht. Auch da werden wir natürlich zu gegebener Zeit nochmal tiefer drauf eingehen. Daniels macht das überragend bisher, meines Erachtens der beste Rookie-Quarterback, den die Washington Commanders sich da jetzt gesichert haben, an Nummer 2 im letzten Draft.
Und absoluter Cowboys, Stil.
Ja, und die Cowboys verlieren überraschend, sind 1-2 und auch 1-2 sind die New York Giants, die sich so ein bisschen aus dem, ähnlich wie die Panthers, aus dem Dreck rausgezogen haben durch einfach ihren überragenden Wide Receiver Malik Nabers, der sogar einen Quarterback der New York Giants gut aussehen lässt. Und da muss man sagen, da haben die Giants sich ja wirklich eine absolute Rakete geholt auf der Wide Receiver Position. Also wer die Giants abgeschrieben hat, sollte das nicht so schnell tun. Klar werden die jetzt wahrscheinlich nicht den Super Bowl holen oder in die Playoffs einziehen, aber das ist ein ernstzunehmender Gegner und sehr, sehr spannend, Flo, ich weiß nicht, wie du siehst, NFL in der NFC East, genau, durchaus überraschendes Standing nach 3 Wochen.
Überrascht mich nicht, wir wissen ja, dass es nie Back-to-Back-Champions gibt in der NFC East, deswegen ist das alles okay, aber ja, hast du natürlich recht, also mit den Commanders hat mal ungefähr niemand gerechnet, das war eine Wundertüte mit Jaden Daniels. Insofern überrascht mich das sehr positiv. Ihr wisst alle, ich bin in erster Linie mal Football-Fan und das zu sehen, das freut mich dann auch sehr, muss ich sagen. Aber mich freut es auch, dass die Dallas Cowboys wieder nicht so souverän aussehen. Mal sehen, wir sind noch jung in der Saison und in der NFC East kann noch ungefähr alles passieren. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die Tampa Bay Buccaneers und dann ja fast zum Glück, Tim, auf eine Bye-Week, die es uns oder den Spielern, den angeschlagenen Spielern ermöglicht, vielleicht dann eine Woche einfach mehr zu haben, um gesund zu werden früh in der Saison, weil diese Thematik haben wir bei den Philadelphia Eagles. Und dann kommen ja auch irgendwann, kommt das Matchup gegen die Giants. Jan Weinreich, wir wissen, du hörst diesen Podcast, bist herzlich eingeladen, dann, weiß ich nicht, vielleicht können wir das zusammen machen irgendwie oder danach oder davor, wie du willst, kannst ja mal sagen, wir sehen uns bestimmt bei RTL, Jan. Dann kannst du ja mal sagen, ob du Lust hast, hier in den Podcast zu kommen. Wir sehen uns ja per Video, wir möchten dann aber, dass du eine Eagles-Mütze trägst oder ein Eagles-Shirt, das musst du dann einfach machen.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Freuen wir uns sehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Brotherly Talk für diese Woche. Schreibt uns bei Instagram. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Go Birds!
Go Birds!